das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Einen wunderschönen Abend auch von mir.
Geschlossenheit ist ein großes Wort, dem die Psychologie sogar ein Gesetz widmet. Das Gesetz der Geschlossenheit beschreibt nämlich, dass unser Gehirn automatisch dazu neigt, kleinere Lücken in einem Objekt, wie in diesem Kreis, zu schließen, um es als vollständig und geschlossen wahrzunehmen. Eine runde Sache eben. Das wäre die EU gerade beim Frühjahrsgipfel in Brüssel auch allzu gerne. Sie möchte unbedingt als geschlossene Einheit gesehen werden, trotz der großen Meinungslücken, die zwischen den Mitgliedern immer wieder klaffen. Eine geschlossene Einheit gerade gegenüber Wladimir Putin darzustellen, das gelingt der EU nicht immer, wird aber immer wichtiger angesichts einer Ukraine, die dringender denn je auf verlässliche Verbündete angewiesen ist in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Christian Feld.
Es ist gegen 5 Uhr früh, als sich die russischen Raketen Kiew nähern, abgefeuert aus verschiedenen Richtungen. Die Flugabwehr funktioniert, aber Trümmer fallen vom Himmel, Menschen werden verletzt. Es war der erste Raketenangriff auf die Hauptstadt Kiew seit Wochen. Verflucht sei dieser Putin, was hat er in meiner Heimat angerichtet? Was hat er in meiner Ukraine angerichtet? Mein Gott. Aber wir werden siegen. Siegen. Gut 2000 Kilometer weiter westlich in Brüssel kommen die Mächtigen der EU zusammen, die seit Monaten verkünden, wir werden der Ukraine helfen, solange wie nötig. Wir wissen, dass wir der Ukraine geben müssen, was sie braucht. Und das sind mehr Waffen, mehr Munition, sodass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Wir müssen uns überlegen, wie können wir erreichen, dass nicht unsere Steuerzahler für Schäden bezahlen, die Russland in der Ukraine anrichtet. Und hier kommt die russische Zentralbank ins Spiel. Deren Geld könnte indirekt genutzt werden, um Waffen und Munition für die Ukraine zu kaufen. Wie fast jede Zentralbank hat auch die russische Zentralbank Geld im Ausland angelegt, zum Beispiel in Wertpapieren, Staatsanleihen oder in Fremdwährungen. Diese Anlagen, umgerechnet rund 200 Milliarden Euro, wurden bei Kriegsbeginn in der EU eingefroren und werden vom Unternehmen Euroclear verwaltet. Russland hat darauf keinen Zugriff mehr. Doch die Anlagen werfen weiter Zinsgewinn ab, jährlich etwa 3 bis 4 Milliarden Euro.
Da geht es um die Erträge, die verwendet werden können, die niemandem zustehen und deshalb von der Europäischen Union auch verwandt werden können.
Die EU-Kommission hat es geprüft und sagt, Abschöpfen der Erträge kann man juristisch machen. Aber selbst wenn das so ist, nicht jeder hier im Raum will da mitmachen. Der Ungar Viktor Orban ist dagegen, zumindest aktuell. Er dagegen will mehr. Benutzt das gesamte russische Geld, fordert Zelensky, beim Gipfel zugeschaltet. Außerdem, leider ist der Einsatz von Artillerie an der Front durch unsere Soldaten eine Demütigung für Europa. In dem Sinne, dass Europa mehr leisten kann. Die EU hat sich ja vorgenommen, mehr zu leisten. Um die Ukraine mit mehr Gerät und Munition unterstützen zu können, soll die eigene Rüstungsindustrie ausgebaut werden. Doch auch das kostet. Die Europäische Investitionsbank würden Deutschland und andere gerne stärker nutzen. Frankreich dagegen kann sich vorstellen, in der EU gemeinsam Schulden zu machen und hat ebenfalls Mitstreiter. Ich beziehe mich hier auf die Möglichkeit, dass Europa Eurobonds ausgeben könnte, die ausschließlich für Verteidigung verwendet werden. Es sind Milliardenfragen für die EU. In der Ukraine hoffen sie auf schnelle Antworten.
Tja, Markus Preis, in Brüssel, der EU-Gipfel hat offenbar soeben beschlossen, Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögen für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Und das trotz Bedenken.
Ja, genau so ist es. Ganz leicht unscharf hinter mir sieht man noch Charles Michel bei der Pressekonferenz. Das macht er seit ungefähr 3 Minuten und erklärt dort eben, dass sich Europa dazu durchgerungen hat, die sozusagen Gewinne aus den eingefrorenen russischen Vermögen zu verwenden. obwohl es in der Tat Bedenken gab. Aus politischen Gründen, wie zum Beispiel aus Ungarn, wo man die Ukraine da nicht so stark unterstützen wollte und gesagt hat, das ist eine rote Linie. Dann gab es juristische Bedenken aus Ländern, die gesagt haben, wenn man das macht, dann macht man im Prinzip, bringt man das ganze Notenbanksystem in Gefahr. Oder auch Widerstände, die es gab aus Österreich zum Beispiel. Es ist ja ein neutrales Land, das gesagt hat, wir wollen nicht daran beteiligt sein, dass man Waffen kauft. Aber man hat sich doch jetzt überraschend schnell geeinigt und macht jetzt diesen Weg frei. Wie genau das passiert, da wird jetzt noch weitere Arbeit nötig sein. Aber das Ziel ist, möglichst schnell eben das Geld in die Ukraine geben zu können, beziehungsweise eben für Waffenlieferungen verwenden zu können. Im Vorfeld war einmal die Rede davon, dass das vielleicht schon im Juli passieren könnte.
Mhm. Markus, wie steht es denn gerade insgesamt um die Geschlossenheit der Europäer, wenn es um die Ukraine geht?
Also rhetorisch ist sie super geschlossen, weiter die EU. Jeder sagt, dass in der Ukraine sozusagen auch die Sicherheit Europas verteidigt wird. Aber wenn es dann konkreter wird, dann merkt man schon, der Elan, der lässt da doch ein bisschen nach. Zum einen, weil viele Staaten auch finanzielle Probleme haben. Also die Haushaltskassen, die sind häufig klamm. Und zum anderen sieht man das auch eben, weil es innenpolitisch Druck und auch Streit gibt. Man konnte es zuletzt sehen an der Diskussion um die Landwirte. Gestern hat die EU-Kommission angekündigt, dass man auch Exporte von ukrainischen Agrarprodukten in die EU erschweren will. Und das ist ja eigentlich das Land, wo man die ganze Zeit Solidarität zeigen will.
Vor etwa einer Stunde haben sich die EU-Staaten auch zum Krieg in Gaza positioniert. Was genau fordern sie denn?
Also sie fordern, dass es möglich oder dass es sofort eine sogenannte humanitäre Pause gibt, also dass dann nicht mehr geschossen wird. Und das Ganze soll dann so wörtlich möglichst schnell zu einem nachhaltigen Waffenstillstand werden. Zudem fordert die EU, dass auf allen Wegen Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden können und dass sofort die Geiseln freigelassen werden. Das sind im Prinzip Forderungen, die man so von vielen anderen Seiten auch schon gehört hat. Das Besondere heute Abend daran ist, dass die EU sich in den letzten Monaten nur sehr schwer auf so etwas einigen konnte, weil es einfach sehr unterschiedliche Positionen da gibt. Da gibt es Länder wie zum Beispiel Spanien, Belgien, Irland, die sehr stark das Leid im Gazastreifen betonen. Und dann gibt es eben Länder wie Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik oder Ungarn, die immer da stärker an der Seite Israels stehen, dass man es heute wieder geschafft hat, das wird hier als großer Erfolg gesehen.
Danke dir, Markus, für den Moment. Wir sprechen gleich weiter, denn auf dem Gipfel geht es auch um dieses Land in Südosteuropa und seine EU-Perspektive, um Bosnien und Herzegowina, mit dem nun Beitrittsverhandlungen beginnen sollen. Das wurde heute Abend auch beschlossen. Die Hauptstadt Sarajevo liegt da so friedlich eingebettet im Dinarischen Gebirge. Dabei war es gerade diese Lage im Talkessel, die der Stadt zum Verhängnis wurde, während der jahrelangen Belagerung in den 90ern im Bosnienkrieg, damals, als bosnische Serben hier gegen die muslimische Bevölkerung kämpften. Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen gibt es bis heute in Bosnien und Herzegowina. Der Staat in seiner jetzigen Ordnung ist Ergebnis des Friedensabkommens von Dayton 1995. Er besteht seither aus zwei Entitäten, also Einheiten aus der Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich Bosniaken und Kroaten leben, und aus der Republika Srpska, die von bosnischen Serben dominiert ist. Es ist eine komplizierte und auch spannungsreiche politische Ordnung, in der sich wirtschaftlich trotzdem manches entwickelt, wie Anna Tillack zeigt.
Alles begann in einer Garage. Nun ist es eine große Fabrik, umgerechnet 14 Millionen Euro Jahresumsatz. 240 Beschäftigte, Jenan Ajanovic ist ihr Chef.
96 hat mein Ausbildungsmeister zu mir gesagt, du wirst zurückgehen, du wirst dein Land aufbauen. Ich dachte mir zuerst, mein Gott, der spinnt.
Ajanovic ist gebürtiger Bosnier, war 1993 wegen des Krieges nach Deutschland geflohen, doch er kehrt in seine Heimat zurück, produziert in der Kleinstadt Težan Edelstahlprodukte und Möbel.
Wir befinden uns gerade in der Schweißabteilung, in der Montage. Auf dieser Seite werden Ausgussbecken für einen namhaften österreichischen Hersteller produziert.
Längst exportiert seine Firma in die EU. Wäre Bosnien aber selbst Mitglied, könnten Rohstoffe und Produkte deutlich schneller geliefert werden.
Mein verstorbener Vater pflegte immer, hatte einen Scherz, sagte, wenn Bosnien in die EU kommt, die EU geht auseinander. Ich bin nicht der Meinung, wir kommen in die EU. Wir sind im Grunde mitten im Herz von der EU und wir gehören dazu. Wir sind Europäer. Die Mentalität der Leute, die meisten Leute denken europäisch.
Doch das politische Umfeld ist fragil. Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei Teilen, der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republika Srpska. Wobei der Präsident des serbischen Landesteils, Milorad Dodik, immer wieder mit Abspaltung droht. Die USA haben Sanktionen gegen ihn verhängt. Er hetzt gegen die EU und ist gern gesehener Gast bei Russlands Präsident Putin. Putin ist sehr angenehm. Er hört zu, er möchte helfen. Er stiftet niemanden zu Unheil an. Gerade deshalb will die EU den Westbalkan nun an sich binden, aus Sorge vor dem Einfluss Chinas und Russlands. Beobachter sehen das kritisch. Die Bedingungen für einen EU-Beitritt würden bei Bosnien aufgeweicht.
Bosnien ist da auch ein Nachzügler in der Region. Es gibt keine Fortschritte, die eigentlich diese Entscheidung jetzt rechtfertigen würden. In Bosnien hat sich nichts verbessert. Das heißt, es ist eigentlich eine Belohnung für nicht geleistete Reformen.
Das Parlament von Bosnien und Herzegowina hat zwar gerade ein Gesetz gegen Geldwäsche verabschiedet, das ist aber nur ein Bruchteil der nötigen Reformen. Unternehmer Ajanovic vertraut den Politikern in seinem Land nicht. Zu viel Korruption, zu viel Nationalismus.
Okay. Ich bin eigentlich das Gegenteil von dem. Ich bin der liberale Typ, der arbeiten will.
Ajanovic liest vor allem europäische Nachrichten. Seine Lieblingspolitikerin? Ursula von der Leyen. So wie er wünschen sich 70% der Bosnier den EU-Beitritt. Auch wenn es bis dahin wohl noch ein weiter Weg ist.
So, und dazu noch einmal zu dir, Markus, in Brüssel beim Gipfel. Die EU gibt also grünes Licht für Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Warum hat sie denn grundsätzlich so ein Interesse am Beitritt?
Ja, um das zu erkennen, da reicht ein Blick auf die Landkarte. Wenn man guckt, wo der Westbalkan liegt, dann sieht man, der liegt nicht irgendwo im Osten, sondern der liegt mittendrin in der EU. Der ist umschlossen von Kroatien und Rumänien und Griechenland. Also das sind ein Gebiet von Staaten, was im Prinzip mitten in der EU liegt und wo man als EU ganz grundsätzlich vermeiden will, dass da im Prinzip mehr russischer oder chinesischer Einfluss mitten im Gebiet sozusagen umschlossen durch die EU herrscht. Das Ganze ist natürlich dadurch kompliziert, dass eben Bosnien, wir haben es auch im Beitrag gehört, eben nur sehr wenig Fortschritte macht, dass man immer wieder hier aus Brüssel auch Berichte schreibt, wo die mangelnde Rechtsstaatlichkeit kritisiert wird, mangelnde Pressefreiheit, von den wirtschaftlichen Voraussetzungen gar nicht zu sprechen. Deswegen trotzdem ist es so eine Phase der Geopolitik, wo die EU wahrscheinlich dieses Argument stärker in den Vordergrund stellt, jetzt das Signal senden will, den Menschen dort Hoffnung zu machen. Und man weiß eben sehr genau, das ist ein sehr langer Weg trotzdem für Bosnien und auch für die EU. Die muss sich nämlich auch reformieren, wenn sie neue Mitglieder aufnehmen will. Darüber wollen die Regierungschefs hier genau in diesem Gebäude im Juni dann sprechen.
Markus Preis, herzlichen Dank für deine Einschätzung aus Brüssel. Danke. So, und jetzt Strich drunter. Die Bahn hat Bilanz gezogen für das zurückliegende Jahr und kann damit durchaus beeindrucken. Positiv allerdings nicht. Mal abgesehen von den Corona-Jahren hat die Bahn seit den 90er Jahren kein so tiefrotes Ergebnis mehr eingefahren. Mehr als 2 Milliarden Euro Verlust. Und auch in Sachen Pünktlichkeit hat die Bahn nochmal nachgelassen, auch wenn eine weitere Verschlechterung da für viele kaum noch möglich schien. Daneben wirken Tarifstreit und Streiks fast noch wie kleinere Probleme. Ole Hilgert.
Damals galt es als Meilenstein für die Bahn auf dem Weg zum modernen Verkehrsmittel. Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, der sogenannten Riedbahn, im Jahr 1964.
Allein die Zeitersparnis gegenüber einem herkömmlichen Dampfzug beträgt 20%. Bis gestern noch benötigte ein Zug 106 Minuten. Jetzt fährt er nicht länger als 86 Minuten von Mannheim nach Frankfurt.
Heute dauert die Fahrt auf ähnlicher Strecke nur noch 38 Minuten, wenn nicht gerade gebaut wird, so wie im vergangenen Januar. Vorbereitungen für die Generalsanierung. Von Juli an wird die Strecke für 5 Monate komplett gesperrt. Bahnhöfe, Schienen und Technik gleichzeitig erneuert. Die erste von 40 geplanten Großbaustellen der Bahn.
Wir fahren die Eisenbahninfrastruktur nicht länger auf Verschleiß, sondern sanieren und modernisieren sie von Grund auf. Dafür bringt der Bund inklusive eines Eigenbeitrags von uns in einem ersten Schritt rund 30 Milliarden Euro zusätzlich auf. So viel Geld für die Infrastruktur gab es noch nie.
Doch erstmal musste der Konzern in Vorleistung gehen. Das schlägt sich in der Bilanz nieder. Das Ergebnis für 2023 minus 2,4 Milliarden Euro. Allein 7,6 Milliarden kosten Investitionen, besonders ins marode Schienennetz. Gleichzeitig sinkt die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr erneut auf 64%. Rund jeder dritte Fernverkehrszug ist mittlerweile also zu spät und schnelle Besserung nicht in Sicht. Denn wenn im Sommer die Großbaustellen beginnen, dürften diese in den kommenden Jahren für noch mehr Verzögerung sorgen.
Wir werden da noch eine ganze Weile durch ein Tal der Tränen gehen müssen. Das ist leider so. So schnell kann man diese ganze marode Infrastruktur nicht wieder instand setzen.
Nicht nur den Fahrgästen machen die Probleme der Bahn zu schaffen. Auch der Güterverkehr leidet unter der veralteten Infrastruktur. Die Branche sei im Wachstum, aber das Schienennetz halte nicht mit.
Die Kapazität wird geringer durch sehr große Bautätigkeiten, was einerseits natürlich passieren muss, um die Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen, aber eben auch durch schlechtes Management, wo Infrastruktur einfach schlecht bewirtschaftet wird, wo Stellwerke nicht besetzt sind, weil es Personalmangel gibt.
Und dann ist da ja noch der ungelöste Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft. Derzeit verhandelt die Bahn wieder mit der GDL in der Hoffnung auf eine baldige Einigung, bevor im Sommer das große Bauen zwischen Mannheim und Frankfurt beginnt. Bis Dezember soll die Riedbahn modernisiert sein. Bleibt alles im Zeitplan, könnte die Sanierung ähnlich gefeiert werden wie vor 60 Jahren die Elektrifizierung der Strecke.
Die Bahn zwischen Verlusten, Verspätungen und Verhandlungen. Dazu hat Monika Wagener vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Es hat etwas Tragisches. Noch nie waren so viele Menschen bereit, auf die Bahn umzusteigen und noch nie war die so unattraktiv. Wer kann, nimmt nur noch durchgehende Züge, hat immer genug Wasser und Essen dabei, baut sich riesige Zeitpuffer ein. Zubringerzüge fallen wegen Personalmangels aus. Dann noch die ständigen Streiks und viele große Streckensperrungen kommen ja auch noch. Sogar die Verspätungsanzeige der Bahn-App funktioniert meinem Eindruck nach immer schlechter. Man kann es nur noch eine Vollkatastrophe nennen, auch für die Verkehrswende. Da sind die Milliardenverluste fast das kleinste Problem, wenn die Bahn dann nur endlich berechenbar fahren würde. An Milliardeninvestitionen hat es der Bahn im Gegenteil in den vergangenen Jahrzehnten gefehlt. Unter all den Verkehrsministern und Regierungen, die sich unpopuläre Ausgaben in die Infrastruktur lieber gespart haben. Oder noch schlimmer, die Bahn sogar für absurde Börsenpläne aufhübschen wollten. Dinge, die sich jetzt rächen. In manchen Ländern, in denen es besser läuft, hatten die Eisenbahngesellschaften dagegen jahrzehntelange Planungssicherheit durch große Infrastrukturfonds. In die wurde langfristig Geld für Sanierungen eingestellt, Jahr für Jahr. Kluge Hausbesitzer machen es ganz ähnlich. In Deutschland hat man die Bahnsanierung in jeder Wahlperiode dem politischen Gezerre ausgesetzt. Und wer kann sich mit Sanierungsausgaben schon beim Wähler profilieren? Es scheint ein German System zu sein. Man schiebt unangenehme Probleme vor sich her, solange es geht. Irgendwann holen sie einen ein und dann wird es ganz, ganz bitter. Die Sanierung der Bahn, das steht fest, wird richtig teuer. Aber sie ist alternativlos und sie wird uns noch viele, viele Milliarden kosten.
Die Meinung von Monika Wagner. Ohne Grund wird sie nicht erhoben, kann für Hausbesitzer aber schnell zum Ärgernis und zur echten finanziellen Belastung werden. Für die Städte und Gemeinden in Deutschland gehört die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen, um Straßen, Kitas oder Sportplätze zu finanzieren. Und angesichts von immer mehr Aufgaben erhöhen nun etliche Kommunen die sogenannten Hebesätze, die anfallen je nach Grundstücksgröße und Bebauung. Der Ärger darüber, der endet oft nicht an der Grundstücksgrenze, wie Jan Koch zeigt.
Der Traum vom Eigenheim, mit Garten und Garage. Diesen Traum hat sich Ehepaar Rott vor gut 10 Jahren in Alfter bei Bonn erfüllt, auch um für die Rente vorzusorgen.
Immobilie steigert eigentlich immer den Wert. Ich habe nicht vor, irgendeine Reichtümer oder Reichtümer hier anzuhorten, sondern eine sinnvolle und sichere Altersversorgung.
Doch nun steigt die Grundsteuer. Zwar ginge es für ihn um gut 500-600 Euro mehr im Jahr, doch er befürchtet, dass das in den kommenden Jahren noch teurer werden könnte. Denn die Gemeinde plant weitere Erhöhungen.
Ich bin Rentner. Ein Betrag von mehr als 2.000 Euro mehr im Jahr ist auch für mich signifikant. Und daher bezeichne ich das als ein Horrorszenario.
Nicht nur für Christian Rott. Der Unmut im Ort ist groß. Deshalb hat er mit anderen eine Initiative gegründet, mit dem klaren Ziel, den Bürgermeister abzuwählen. Der will sich dazu heute nicht äußern. Also fahren wir weiter nach Bad Honnef. Der Bürgermeister dort spricht für die 19 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis und weiß, das Problem ist in vielen Regionen in NRW gleich.
40% der Gemeinden erhöhen die Grundsteuer und davon etliche auch massiv. Und das zeigt ja schon, wir haben ein strukturelles Problem, was überhaupt nichts mit der Amtsführung der individuellen Person zu tun hat.
Den Gemeinden seien die Hände gebunden. Corona-Folgen, hohe Energiepreise, Kosten für Geflüchtete und auch noch ein wachsender Sanierungsstau bei Straßen und Schulen.
Hier geht es um den Erhalt einer Infrastruktur, die für unsere Bürger wichtig ist, damit die Stadt als Gemeinschaft überhaupt existieren kann.
Die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die wenigen Hebel, die sie als Kommune haben, um Geld einzunehmen. Vielen Kommunen droht ein nicht ausgeglichener Haushalt. Angesichts der vielen Krisen müsse endlich mehr investiert werden. Der Städte- und Gemeindebund appelliert an die Bundesregierung.
Kritisch gucken, welche Aufgaben überhaupt übertragen werden können, neu. Und wenn sie dann übertragen werden, dann auskömmlich ausfinanzieren. Das ist die Kernforderung. Und das auch bitte nicht mit irgendwelchen Förderprogrammen, die endlich sind, sondern durch eine strukturelle, auskömmliche Finanzierung.
Für Christian Rott bleibt das Gefühl, er müsse nun ausbaden, was seit Jahren schiefläuft.
Wenn klamme Kassen da sind, kann ich nicht über meine Verhältnisse leben. Das kann kein Privatmann und das kann die Gemeinde, die ja eigentlich mit dem Geld der Bürger haushalten soll, sich auch nicht erlauben.
Und so will er in Alfter weiterkämpfen, dass sein Traum vom Eigenheim nicht immer teurer wird.
Heike Heubach vollbringt Historisches, auch wenn sie es wohl gar nicht darauf angelegt hat. Sie ist die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete. Die Begrüßung heute bei ihrer Premierensitzung im Parlament fiel überaus freundlich aus. Das wird ihr aber längst nicht reichen. Die SPD-Politikerin will selbstverständlich ihre Akzente setzen. Sie vertritt nicht nur den Wahlkreis Augsburg-Land, sondern auch die Interessen von etwa 80.000 Gehörlosen in ganz Deutschland. Mittendrin im Bundestag konnte Nicole Konert die neu angekommene begleiten, und zwar schon beim Start vorgestern in der SPD-Fraktion.
Ich bin der Arbeitsminister. Moment, ich mach's nochmal. Ich bin der Bundesarbeitsminister. Ungefähr? Alles klar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank. Dankeschön.
Das muss noch etwas geübt werden. Gebärdensprache in der SPD-Fraktion. Die Parlamentarier versuchen, ihre neue Kollegin Heike Heubach zu begrüßen. Die SPD-Politikerin ist gehörlos, eine Gebärdensprachdolmetscherin immer an ihrer Seite. Auch um den Kanzler zu übersetzen.
Ich kann nur eine einzige Gebärde, das ist diese hier.
Ja, super.
Heike Heubach ist aus der Nähe von Augsburg als Abgeordnete nachgerückt in den Bundestag für einen Parlamentarier, der nun Polizeibeauftragter geworden ist. Mit einfachen Zeichen versucht jeder, sie willkommen zu heißen.
Wir sind sehr stolz. Mensch, Abgeordnete, gehörlos, die Reihenfolge.
Die 44-Jährige hat noch kein eigenes Büro. Die Wege im Bundestag sind, wie am Anfang für alle, noch neu und auch manchmal ganz schön verwirrend. Die SPD-Abgeordnete will sich für mehr Gleichberechtigung und den Umweltschutz einsetzen.
Als drittes Ziel möchte ich gerne Menschen mit Behinderungen sichtbarer machen. Denn dadurch, dass ich in den Bundestag einziehe, mache ich auch die Menschen mit Behinderungen und deren Bedürfnisse sichtbar.
Zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen helfen ihr, Gespräche zu führen. Eine übersetzt die Fragen, eine Heubachs Antworten. So soll sie auch den Bundestagsdebatten folgen können. Geht das denn bei jeder Rede?
Beim Übersetzen selber, wenn es um Reden geht zum Beispiel, dann müssen wir immer den Kern der Aussage erfassen und genau wissen, was ist die Absicht, wohin soll es gehen. Und das ist manchmal im Kontext Politik schwierig, wenn Aussagen etwas pauschal formuliert sind oder vielleicht sogar mal ausweichend. Und da muss man dann schauen, wie man das trotzdem entsprechend dolmetschen kann.
Eine Routine gibt es noch nicht, denn Heike Heubach ist die erste gehörlose Abgeordnete im Parlament und das auch zur genau richtigen Zeit, findet sie.
Also jetzt habe ich eben mein Mandat bekommen. jetzt kann ich in den Bundestag einziehen und das annehmen. Und das mache ich dann natürlich auch. Das ist eine tolle Möglichkeit. Und auch in Krisenzeiten muss man das Beste draus machen und sich an Diskussionen beteiligen und versuchen, aus der Zeit das Beste zu machen. Insofern ist jetzt die richtige Zeit und ich nehme die Herausforderung gerne an.
Und dann ist es soweit. Ihr erstes Mal im Bundestag. Eine herzliche Begrüßung von Ihrer Fraktion. Die Bundestagspräsidentin eröffnet stolz die Sitzung.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben die erste gehörlose Abgeordnete, die hier für ihren Wahlkreis sich einbringen wird.
Die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen sitzen die ganze Zeit vor ihr, übersetzen unter anderem die Debatte über eine Bezahlkarte. Für Heike Heubach war der Morgen vor allem aufregend.
Man kommt rein und man hat ein Gefühl wie, ja, also man ist jetzt wirklich richtig im Bundestag. Also wie gesagt, man hat es vorher immer im Fernsehen gesehen und jetzt bin ich da wirklich drin. Ich kann es anfassen und wirklich spüren und auch die Debatte, da wirklich da live dabei zu sein im Bundestag. Also nicht nur von außen dazu zu schauen, sondern wirklich drin zu sein. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war froh, dabei sein zu können.
Viel Applaus in Gebärdensprache heute für Heike Heubach. Ein symbolisch wichtiger Tag für alle im Bundestag.
Herzlichen Dank.
So, und weitere Nachrichten des Tages jetzt von dir, Julia Niharika.
Ja, im Bundestag wurde heute erneut darüber gestritten, ob es für eine Bezahlkarte für Geflüchtete eine Regelung auf Bundesebene braucht. Die Union warf insbesondere den Grünen eine Verzögerungstaktik vor und hat mit einem eigenen Gesetzentwurf Druck gemacht. Die Regierungskoalition widersprach und verwies auf Regionen, in denen die Bezahlkarte bereits eingeführt wurde. Sie soll Bargeldauszahlungen für Asylbewerber künftig weitgehend ersetzen und so Überweisungen ins Ausland verhindern. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution eingebracht, in der sie sich erstmals für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen einsetzen. Bislang waren dazu alle UN-Resolutionen am Veto der USA gescheitert. Gefordert wird außerdem, die israelischen Geiseln freizulassen. In Kairo kam US-Außenminister Blinken heute mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi zusammen. Außerdem gab es Gespräche mit Unterhändlern aus Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Palästinensern. Seit Wochen finden in vielen Städten Deutschlands Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Auch heute sind bundesweit tausende Menschen zum Internationalen Tag gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Wie hier in Ravensburg demonstrierten sie gegen Fremdenhass und setzten ein Zeichen für Toleranz, Frieden und Demokratie. Unterstützt wurde der Protest von mehr als 50 Organisationen. Ähnliche Kundgebungen fanden auch in Hamburg, Köln und München statt. Der Deutsche Fußballbund wechselt seinen Ausrüster. Ab 2027 wird nicht mehr Adidas, sondern der US-Hersteller Nike die Teams ausstatten. Das teilte der DFB heute mit. Mehr als 70 Jahre lang liefen die Nationalmannschaften in Trikots oder Schuhen des Unternehmens aus Herzogenaurach auf. Aber in neuen Vertragsverhandlungen habe Nike das mit Abstand beste Angebot abgegeben, so der DFB. Die Parfümeriekette Douglas ist nach 11 Jahren zurück an der Frankfurter Börse. Das Unternehmen aus Düsseldorf hat mehr als 1.800 Filialen in 22 Ländern Europas. Während der DAX heute erneut Rekordwerte erreichte, konnte Douglas die eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Mehr dazu von Markus Gürne.
Der gute Duft hat Douglas auf dem Börsenparkett nicht zu einem positiven Start verholfen. Am Ende des Handelstages liegt der Kurs der Aktie bei 23,06 €, also deutlich unter dem Ausgabepreis. Und schon der lag am untersten Ende dessen, was sich Douglas erhofft hatte. Das Unternehmen drückt mit neuem Geld von der Börse seine Schuldenlast von 3 Milliarden € zumindest teilweise. Die Corona-Pandemie mit ausbleibenden Kunden und geschlossenen Geschäften konnte Douglas immerhin nutzen, um eine sogenannte Omnikanal-Strategie aufzubauen. Ob online, im Geschäft oder auch in der App. Mit dieser Strategie war die Parfümeriekette schneller und erfolgreicher als manch anderer Einzelhändler. Künftig will Douglas expandieren, vor allem in Mittel- und Osteuropa. Mit neuen Läden, aber auch online.
Im Bett. soll man nur leichte und unterhaltende Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner auch schwere, wissenschaftliche und frivole, sowie natürlich auch mittelschwere und jede sonstige. Andere Arten aber nicht. Was Schriftsteller Kurt Tucholsky einst als Warnung und Rat zugleich formuliert hat, gilt übrigens nicht nur fürs Bett, sondern natürlich auch für das Sofa, den Garten, die Bahn oder den Strand. Fürs Lesen gilt einfach eine Dauerempfehlung. Das muss man den Hunderttausenden, die von heute bis Sonntag nach Leipzig zur Buchmesse pilgern, überhaupt nicht sagen. Die sind schon entflammt und für alle anderen ist es auch längst noch nicht zu spät. Holger Körner.
Die Heimleitung hatte gesagt, es werde sicher einige Monate dauern, bis ein Zimmer frei wird. Das kam uns lang vor und wir verschwendeten keinen Gedanken daran, was eine kürzere Zeitspanne bedeutet hätte, dass ein anderer Mensch starb.
Die Schauspielerin Sandra Hüller leiht ihre Stimme dem französischen Autor Didier Eribon. Leipzig liest heißt das, was diese Buchmesse so anders macht. Lesen, hören, denken, das Neueste aus der Buchwelt, vorgetragen im Vierseitentakt, rund 3000 Veranstaltungen an hunderten von Orten in der Stadt.
Ich suche mir immer ein paar schöne Sachen raus. Und manchmal habe ich mehrere gleichzeitig auf dem Zettel stehen, da muss ich mich entscheiden.
Ja, Leipzig ist schon einzigartig. Also, ich komme aus Wien und immer neben der sehr kleinen Wiener Messe, die nicht zu vergleichen ist, ist Leipzig meine Lieblingsmesse.
Also, ich bin seit 2019 dabei durch meinen Mann, den habe ich da kennengelernt und zum ersten Mal auf einer Lesung.
Literatur als gemeinsames Erlebnis, zusammen in einem Boot sitzen, den Stimmen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern lauschen.
Es ist, als wenn in diesen drei Tagen die Literatur regiert, wie es zu Zeiten von Günter Grass und Co. war. So scheint es hier noch immer zu sein und so soll es auch bleiben. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder und dafür müssen wir kämpfen, dass es so bleibt und immer noch mehr Leute gewinnen, die hier mitlesen und mitarbeiten und mitschreiben auch.
Und auch das ist Leipzig liest. Pro-palästinensische Zwischenrufe unterbrechen eine Rede des Bundespräsidenten.
Wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben sie gehört.
Zuhören können. In den Lesungen fällt das dem Publikum leicht. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer liest aus dem Werk des kroatischen Autors Edo Popovic und plötzlich wird das Leben in Zagreb lebendig. Das Publikum ist dabei, wenn deutsche und ausländische Autorinnen und Autoren ihre Freundschaft zelebrieren. Mit dem Klang ihrer Worte geben sie sogar dem geschundenen Donetsk in der Ostukraine wieder eine Stimme. Die Stadt der Rosen, auf Europas größtem Lesefestival in Leipzig, blüht sie wieder auf. Bücher können das.
Tja, da bleibt jetzt nur noch die Frage, ob uns denn Lesewetter erwartet in den kommenden Tagen, Claudia.
Jesse, wir haben ja gerade gehört, Lesewetter ist eigentlich immer. Also vor allen Dingen Lesewetter für diejenigen, die vorhaben, weiter zu reisen und diese O-bis-O-Regel nicht beachtet haben. Also Winterreifen von Oktober bis Ostern. Das Wetter verleitete ja dazu, jetzt schon auf Sommerreifen umzusteigen. Aber das Wochenende kann noch mal kalt werden. Und das bringt dann zum Teil auch Graupel und Schneeregenschauer. Diese Kaltfront, die zieht durch. Und dahinter wird es dann ab Samstag immer mal wieder Schauer geben können. Das sieht so ein bisschen aus wie Streuselkuchen, weil man nicht genau sagen kann, wo kommt jetzt ein Graupelschauer runter, wo ist vielleicht auch mal ein nasser Schnee in so einem Schauer, der bis runter gedrückt wird. Und die kalte Luft, die setzt sich dann bis Sonntag wirklich überall bei uns durch. Und das bedeutet für den Sonntag selbst, dass es auch mal in mehreren Regionen, vor allem in den höheren Lagen, aber nicht nur dort, Schnee- und Schneeregenschauer geben kann. Das gilt vor allem für die Mittelgebirge in der Mitte, dann auch für den äußersten Westen, also Hunsrück, Eifel, dann für die Regionen Schwarzwald, aber auch Alb und direkt am Alpenrand, auch in den östlichen Mittelgebirgen. Es kann Schneeschauer geben und da ist es dann besser, man bleibt zu Hause bzw. nimmt nicht das Auto, wenn das jetzt schon auf Sommerreifen umgestellt ist. In der Nacht wird man schon merken, nach Süden hin ist es oft locker bewölkt oder klar. Von Norden nähert sich zum einen mal eine Warmfront, die zieht nach Osten ab. Dann kommt gegen morgen früh die Kaltfront aus Nordwesten an und die wird sich im Laufe des Tages dann weiter in die Mitte Deutschlands vorschieben, liegt dann so von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Sachsen. Daraus fällt immer mal wieder etwas Regen. Im Süden bleibt es noch am längsten trocken und sogar recht sonnig, wenn sich der Nebel aufgelöst hat, insbesondere so am Alpenrand. Die Temperaturen steigen im Nordwesten in der Nacht sogar leicht an. Da sind es dann morgen früh 10 Grad. Nach Südosten, also Bayern zum Beispiel, da wo es längere Zeit klar ist, gerade mal 3 bis 8 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von noch mal bis zu 21 Grad im Breisgau. Von Norden kommt schon die kältere Luft. Und Samstag sind dann einzelne Schneeregen, Graupelschauer möglich, einzelne Gewitter. Am Sonntag auch mal ein Schneeschauer, den es vor allem in den Hochlagen geben wird.
Ich lege mir schon mal ein Buch parat. Vielen Dank, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen. Den satirischen Blick auf die Dinge, den gibt es gleich im Ersten und anschließend Comedy beim Gipfeltreffen.
Ja, und Nachrichten sehen Sie weiterhin bei Tagesschau 24 und jederzeit auf tagesschau.de.
Und morgen haben wir neue Tagesthemen für Sie. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.